Achtung, Achtung, hier kommt eine Durchsage.
Liebe Leute, wir brauchen eure Unterstützung. Wenn nicht ihr, wer dann soll uns zu einem Preis tragen? Und zwar zum Preis des besten Newcomers beim Podcastpreis. Und ich meine, ich fände es großartig, wenn ich endlich mal einen Preis als bester Newcomer. So, wie lange soll ich eigentlich noch warten?
Wie lange ist man eigentlich Newcomer oder Newcomerin? Also
ich finde das großartig.
Das ist zeitlos und es geht ganz konkret um den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis. Das hört man ja schon am Namen, es ist ein Publikumspreis. Also ihr könnt da abstimmen für uns. Wir packen euch den Link sehr präsent unten in die Shownotes. Würden uns freuen, wenn ihr da draufklickt. Es ist wirklich nur einmal runterscrollen, einmal anklicken. Ihr müsst euch nirgendwo anmelden oder so. Das heißt, ihr könnt diesen Link auch ganz einfach mal in die Familiengruppe bei euch stellen oder mal so ein bisschen verteilen, vielleicht auch mal bei Social Media teilen.
Und ganz wichtig, es ist ja kein Preis für mich, sondern es ist ein Preis für uns, es ist ein Preis für unseren Podcast, für zwei Seiten. Und wenn wir den vielen Nachrichten trauen dürfen, die wir immer von euch bekommen, dann muss das Ding jetzt einfach rocken, weil da werden eine Million Menschen werden da draufklicken und dann haben wir das Ding.
Mindestens, dann muss das Ding jetzt einfach rocken. Das mache ich mir als Wandzitat in meinem Wohnzimmer.
Ist das eine schlimme alte Menschensprache oder ist
ich
das okay?
Ich finde sau cool.
Was sagt kein Mensch mehr, der so alt ist wie du, oder? Ich bin der Newcomer auch auf dem Gebiet.
Eben.
Zwei Seiten.
Der Podcast über Bücher mit Christine Westermann
und Mona Amesian.
So, jetzt aber zu unserem Thema heute. Und das möchte ich beginnen mit den Worten: Guten Morgen, Frau Westermann.
Musst du aufstehen eigentlich, oder? Hast du das noch erlebt in der Schule?
Ja.
Mit Aufstehen? Also, dass ich es erlebt habe, ist klar, aber.
Nicht aufstehen, einfach nur sagen. Also, Lehrer oder Lehrerin kommt rein, Guten Morgen 5b und dann Guten Morgen, Herr XY.
Das gab es bei uns nicht, aber man musste aufstehen.
Aber nicht diesen Singsang?
Nee.
Ich habe mich immer gefragt, warum singen wir das eigentlich? Warum sagen wir nicht einfach Guten Morgen, Herr Lehrer? Sondern es war immer.
Ja, weil man das, glaube ich, sonst nicht im Chor hinkriegt. Dann hängen immer ein paar hinterher. Unser Thema heute ist Schule. Und ich fand es ganz, ganz spannend, diese Zeitreise zurückzumachen. Weil für mich ist es ja, sind es ein paar Kilometer mehr als für dich. Und ich habe noch einmal gemerkt, dass Schule so viel mehr Last als Lust war für mich.
Ja?
Ja, und ich frage mich, wie viel dieser Unsicherheiten, die mich dann durchs Leben getragen haben, ich beinahe gesagt, über die ich im Leben gestolpert bin, ob manche nicht auch ihren Ursprung in der Schule haben. Bist du gern zur Schule gegangen?
Ja, ich bin gern zur Schule gegangen, glaube ich. Aber alles, was nach der Schule kam, fand ich noch besser als die Schule selbst. Also ich habe nicht doll gelitten oder so in der Schule. Ich würde jetzt nicht sagen, das war eine Last, die Zeit. Aber, also ich bin gespannt, was du gleich erzählst, was diese Last ausgemacht hat bei dir. Aber natürlich habe ich das auch immer mal wieder so empfunden, dass es natürlich eine Zeit ist, in der man A, einfach mit Menschen zusammengesetzt wird, mit denen man dann irgendwie befreundet sein muss, weil das sind die um dich rum. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in der Freundschaftsfolge gesagt. Und dann ist das natürlich auch eine Zeit, in der Menschen sehr skrupellos sind, was zum Beispiel Andersartigkeit in irgendeiner Hinsicht angeht. Also in der Schule kannst du eigentlich nur zu sein. Zu gut ist schlecht, zu schlecht ist schlecht. Zu dick ist schlecht, zu dünn ist schlecht, zu leise ist schlecht, zu laut ist auch schlecht. Eigentlich kannst du nur
Mittelmaß sein.
Normal sein oder zu cool.
Mhm.
Aber um zu cool zu sein, das sind halt die wenigsten, sind dann wirklich die ganz coolen. Und es ist so eine Zeit, in der es sehr schwierig ist, nicht aufzufallen oder positiv aufzufallen. Und das ist anstrengend. Man versucht die ganze Zeit nur irgendwie mitzuhalten und ein Teil derjenigen zu sein, die eben die Coolen sind.
Ich finde das sehr interessant, was du sagst, weil als ich zur Schule gegangen bin, gab es den Begriff Mobbing noch nicht. Und klar gab es welche, die man gehänselt hat und die Pickeljungs waren oder was auch immer.
Hänseln klingt aber auch ein bisschen süßer als Mobbing, ne?
Ja, Hänseln, so hat man das gesagt, ne? Aber ich kann mich an, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Das gehörte einfach dazu. Das war völlig, das hat man ausgehalten, wenn man selbst gehänselt wurde. Zumal mir ist es mal in der Damals hat man noch Volksschule gesagt, da war ich in der ersten oder zweiten Klasse. Ich war gerade in die Schule gekommen.
Also Volksschule ist Grundschule.
Grundschule, genau. Und ich, meine Eltern waren da schon geschieden. Und ich bin abends, war ich bei meiner Mutter und bin dann morgens von meiner Mutter zur Schule gelaufen und war dann den ganzen Tag über bei meinem Vater. Und meine Mutter hat mir morgens dann immer für meinen Vater und für mich das Mittagessen mitgegeben. Und dann gab es an einem Tag hatte ich Linsensuppe und die Linsensuppe war in so einem Kochgeschirr mit so zwei Gummibändern zusammen. Und irgendwie, weiß der Himmel, was ich gemacht habe, umgeschüttelt oder was. Auf jeden Fall sitze ich da in der Klasse und auf einmal tropft Linsensuppe unten aus dem Ranzen. Und dann haben die natürlich, also es war der Rest des Ranzens und die Schulbücher, alles war versaut. Aber ich bin natürlich erstmal gehänselt worden. Wieso hast du Linsensuppe und kein Butterbrot und so? Und ich weiß nicht, ob ich angefangen habe zu weinen oder so, aber meine Lehrerin hat mich damals wunderbar da gerettet und hat einfach erklärt, dass es eben manchmal Familienverhältnisse sind, gibt, die nicht so einfach sind. Also das Mutter und Vater. Und das war
vor
19,
allem, hat sie
ja,
das erklärt?
Das Toll. War 55 oder 56, da waren geschiedene Ehen, war da auch noch nicht so die Norm, so ja. wie heute. Und das sind so, daran habe ich gedacht, als ich über Schule nachgedacht habe, weil es sind bestimmte Ereignisse, die dir, also die jetzt auch noch fast 70 Jahre später bei mir ganz, ganz präsent sind, wenn ich daran denke.
Aber du hast ja gerade gesagt, es ist für dich eher Last als Spaß gewesen. Das waren ja dann wahrscheinlich jetzt nicht so Linsensuppenmomente, sondern was ist
waren
die Last?
Waren die Fächer. Also ich war immer gut in Deutsch und in Geschichte und in Sprachen, weil mir das auch Spaß gemacht hat. Ich war nie besonders gut in Mathematik, Physik, Chemie. Und Mathe war eigentlich noch völlig okay, bis mein Vater starb. Und dann war einfach auch ein Bruch. Da war keiner mehr, der mit mir gelernt hat oder der mich bestärkt hat oder was auch immer. Und da bin ich in Mathe wirklich richtig, richtig, also ich war auch eine faule Socke, um es mal zu sagen, man kann sie nicht nur auf die anderen schieben. Und das hat sich dann durchgezogen, eigentlich bis zum Abitur. Ich bin auch einmal sitzen geblieben, wegen Mathe und wegen Latein.
In welcher Klasse, weißt du das noch?
Damals hieß das Untersekunda, das war die 10. oder 11. oder sowas. Und dann habe ich die Schule gewechselt und dann bin ich auf ein Gymnasium gegangen, was gerade die Koedukation eingeführt hatte. Also wir waren zwei Mädchen in der Klasse und 20 Jungs.
Ja, das finde ich so spannend.
War total spannend. Und die Jungs, die ganze Klasse war eigentlich so mehr oder weniger eine Einzelklasse. Die waren alle richtig, richtig gut. Aber meiner Freundin Ingeborg und mir ist es gelungen, diesen Klassendurchschnitt auf ein vernünftiges Maß herunterzupegeln. Und wir haben, also ich habe, ich erzähle das, weil ich glaube, dass Lehrer unglaublich wichtig sind. Und deswegen mache ich jetzt mal diesen langen Anlauf. Ich hatte einen Mathelehrer, der auch nicht mit Mädchen konnte oder für den das ungewohnt war, keine Ahnung. Und der hat kurz vorm Abi zu mir gesagt, als ich an der Tafel stand und was lösen musste und nicht konnte, hat er zu mir gesagt, Mädchen, dich nagen sie im Abitur ab wie ein Knochen.
Oh ja, das hast du schon mal erzählt.
Das habe ich, glaube ich, schon mal. Aber da kannst du mal sehen, wie tief das sitzt. Ja. Und es ist bis heute so, wenn mich jemand beim Bäcker oder wo auch immer was rausgibt und ich denke, irgendwie, da fehlt ein Euro oder, dass ich mich nicht traue, was zu sagen, rausgehe, nachzähle, stell fest, da fehlt tatsächlich ein Euro, aber nicht wieder reingehe. Mhm. Also ich kann nicht spontan sagen, Moment mal, können wir nochmal nachrechnen, weil ich denke, es liegt bestimmt an dir.
Also eine Mathe-Unsicherheit.
Totale Mathe-Unsicherheit. Mhm. Dabei, ich kann rechnen irgendwie. Und ich weiß, dass wir mal eine Kurvendiskussion, wo du eigentlich nur Tabellen gescheit abschreiben kannst und wissen, wo du nachguckst.
Ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich das Wort nur höre.
Und da habe ich in dieser Arbeit eine 2+ geschrieben, weil ich vorher mit einem Kumpel da gelernt hatte und der hat mir das beigebracht und so. Und dann habe ich das Ding zurückgekriegt und da stand die Note und unten drunter stand, wo hast du denn abgeschrieben? Und das fand ich so, das war ich, und ich, das ist so viele Jahre her und ich reg mich noch immer auf, weil ich das so ungerecht fand. Weil du kannst Kurvendiskussion, da musst du ja 5 Seiten abschreiben. Ja? Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Es kann doch mal sein, dass man in Mathe, wo es bei Kurvendiskussionen gibt, ja jetzt echt nicht viel zu begreifen, dass man einfach mal weiß, wo man gescheit nachguckt.
Ja.
Und da merke ich gerade, wie ich mich aufrege, weil dann wird dir so ein Stachel ins Fleisch gesetzt und der entzündet sich im Laufe der Jahre und der Höhepunkt ist, du sagst beim Bäcker nicht Bescheid, wenn dir ein Euro fehlt.
Ja, ich glaube wirklich, dass die Schulzeit einen viel mehr prägt, als man denkt, ja, weil die natürlich in einer Zeit passiert, in der sich so viel entwickelt im eigenen Kopf, im eigenen Körper, man so auf der Suche ist nach, wer will ich sein und wo will ich hin und was ist richtig, was ist falsch. Und da sind Lehrerinnen und Lehrer natürlich diejenigen, die einen noch mal mehr prägen, vielleicht als so das freundschaftliche oder auch nicht freundschaftliche Umfeld, weil das die Autoritätspersonen sind, die dich entweder so oder so behandeln. Und bei mir war es so, ich hatte auch erst einen sehr strengen Mathelehrer, der auch schon älter war und wirklich noch so ein bisschen alte Schule unterrichtet hat. Und danach eine ganz junge Lehrerin, die gerade an die Schule gekommen ist. Und es war, als wäre es ein anderes Fach.
Toll.
Was ich da besuche. Und ab da hatte ich immer noch keinen Spaß an Mathe. Also ich glaube, viele, die irgendwie so eine Liebe für Texte und Sprache und so haben, die haben dann die Begabung eben eher da im Sprachlichen und dann nicht im Naturwissenschaftlichen. Das ist bei mir auch so. Aber bei der habe ich dann verstanden, dass man Mathe auch schaffen kann und gut sein kann, indem man einfach nur stumpf lernt, auswendig lernt.
Genau.
Das ist zum Beispiel in Deutsch nicht so einfach. Da musst du schon so ein bisschen ein Gefühl haben für, ja, jetzt liegt da wieder ein neues Gedicht und ich muss mich da irgendwie rantasten und ein Gefühl dafür bekommen. Aber Mathe, wenn du einmal eine Kurvendiskussion verstanden hast, dann wirst du also unter keinen Umständen irgendwie eine 5 oder so schreiben, weil selbst wenn du irgendwie Fehler machst, wirst du die einzelnen Schritte durchgehen und irgendwas behalten haben von dem, was du gelernt hast. Und das hat mich Mathe ein bisschen näher gebracht und so ein bisschen in Schrecken genommen, weil ich gemerkt habe, das ist was, das kann man lernen, ohne da eine Begabung zu haben.
Genau, ist gut erklärt. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn du einmal eine Lücke hast in Mathe, wobei ich habe dann gelernt, damit zu leben. Also ich glaube, ich habe die 4 Jahre vom Abitur immer eine 5 in Mathe gehabt. Das war aber nicht schlimm, weil ich es immer ausgleichen konnte. Und deswegen habe ich die Mathe 5 hingenommen. Ich glaube, ich habe im Abi sogar eine 6 oder so geschrieben. Aber dann bin ich an die Tafel und das war klar, dass ich an die Tafel muss. Und binomische Formel, das schafft man sich auch gerade noch drauf. Also das konnte ich dann, sowas geht dann. Aber ich meine, dann stehst du da und denkst, lieber Gott, mach, dass es gut geht.
Ja, und wenn du das jetzt alles so erzählst, so Kurvendiskussion, binomische Formel, ich erinnere mich noch an E-Funktion und Matrixen und so. Oder Matrizen?
Matratzen.
Also da sind wir schon beim Punkt, weil ich habe letztens, hat meine Mama mich gezwungen, mal mein altes Kinderzimmer, da die letzten Relikte, die da noch so von mir rumstehen, wegzuräumen. Unter anderem auch die Ordner mit meinen ganzen Abi-Materialien. Das habe ich alles behalten. Und dann habe ich da mal durchgeblättert und habe gedacht, Mann, ist das schlimm, was ich alles mal wusste vor 10 Jahren. Also ich habe 2013 Abi gemacht, das ist jetzt noch nicht 50 Jahre her. Und ich weiß das alles nicht mehr. Und dann fragt man sich natürlich, wie nachhaltig ist das, was man da so lernt? Ist das noch zeitgemäß, was man da lernt? Also später in unserer Rubrik kommen wir auch auf die Frage, wie es mit dem Lesen von Büchern in der Schule so aussieht. Und das ist ja nur ein Beispiel. Die Frage, wie müsste Schule sich vielleicht verändern? Was ist noch so wie früher? Ich war für 9,5, so ein Reportageformat, was ich moderiert habe, ein paar Jahre. Das war für Jugendliche, also so für Kinder zwischen 8 und 13 oder 14 war diese Sendung. Und da war ich fast in jeder Sendung an Schulen, jetzt so in meinem Alter und habe mir da so ein bisschen die Dynamiken angeguckt und habe mit Entsetzen gesehen, dass da noch extrem viele Overhead-Projektoren stehen. Weißt du, was dieses Ding, wo man Folien drauflegt. Sie denkt, da sind wir noch, dass sowas überhaupt noch irgendwo steht. Also klar, da gab es auch Whiteboards und Klassen, die mit iPads gearbeitet haben, aber eben auch Tafeln und Overhead-Projektoren. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt auch nicht so anders als bei mir vor 20 Jahren.
Ja, wir haben jetzt, ich habe vor einem Jahr Klassentreffen gehabt, 50 Jahre Abitur.
Wo der Typ weggeschlafen ist.
Der Typ, was super, weggeschlafen ist. Und das war wirklich so, als ob ich da in diese Kneipe reinkomme und mir eine andere Haut zulege oder was anderes anhabe, also innerlich was anderes. Ich war wirklich 13 und ich war überhaupt nicht mehr, wenn ich es überhaupt bin, die souveräne Christine Westermann, die ein bisschen was erreicht hat, sondern ich bin da rein und kam mir ganz, ganz klein vor und hatte immer wieder das Gefühl, ich müsste sagen, wie toll ich bin, was ich nicht, Gott sei Dank nicht ganz so viel gemacht habe.
Aber war das dann jetzt die Klasse, die Jungsklasse oder die Klasse davor?
Das ist die Klasse, in der ich sitzen geblieben bin, in der ich sehr gut vernetzt war. Und mein Vater war damals Elternsprecher für die Schule und er hat es toll gemacht und der ist immer auch auf alle Ausflüge mitgegangen. Also der war so wie so ein Vertrauenslehrer und der war halt da schon weg und da bin ich echt abgerutscht. Mhm. Wobei die Klasse wirklich auch toll versucht hat, mich aufzufangen, sofern es dann 13-Jährige können. Aber in der Klasse bin ich dann einfach hängen geblieben und hatte immer das Gefühl, dass ich hinten dran bin. Also es gibt so dieses Erlebnis. Ich war immer gut in Geschichte, weil ich das toll fand und weil wir auch tolle Lehrer hatten. Und da habe ich meine 6 in Geschichte gekriegt, weil es gibt die Schlacht von Dünkirchen 1940, Alliierte und so weiter, von Deutschen eingekesselt. Und ich sollte darüber erzählen und warum und wer und vor allen Dingen wo. Und dann habe ich aus Dünkirchen einfach mal Dünkersbach gemacht. Und an dieses brüllende Gelächter kann ich mich bis heute erinnern. Und als ich vor einem oder anderthalb Jahren in diese Kneipe reinkam, wo die alle saßen, war ich auf einmal wieder die mit Dünkersbach.
Wahnsinn, ne? Oder?
Wie und das finde so ich hängen irre. Bleibt? Also das finde ich, weil ich glaube schon, dass die Zweifel, die du in deinem Leben an dir selbst hast, wenn da ein kleiner Samen ist, wird der in der Schule ordentlich begossen und geht dann auf.
Ja, und es gibt ja auch oft in so einer Klasse Dynamiken, also so auch so Schubladendenken. Dann gibt's den Klassenclown, dann gibt's die Streberin, dann gibt's den Faulen, dann gibt's die Arme, dann gibt's den Reichen. Also es ist ja, du kriegst ja so Label. Welches hattest du?
Ich glaube, ich hatte den bemühten Klassenclown. Ich wollte immer...
auch nicht schlecht, gute Kategorie.
Ich wollte immer irgendwie... Also ich war bei allem Scheiß immer vorne mit dabei. Ich glaube, weil ich die anderen beeindrucken wollte. Mhm. Und ich war einmal Klassensprecherin. Das war ich aber nur für ein Jahr. Und ich glaube, ich habe einfach, bin immer übers Ziel hinausgeschaut. Also heute weiß man, dass man vielleicht eine Idee diplomatisch ist. Das weißt du natürlich als Kind bist du ja da noch. Und ich wäre so gerne irgendwas in der Klasse gewesen, aber über die Clownsrolle.
Bemühter Klassenclown ist doch auch gut.
Ja, bemüht meine ich, dass ich die Witze so rausgepresst habe. Es gab hinter mir einen, der Mattes, der hat die Dinger einfach durch den Raum geschickt und die Klasse hat gebrüllt. Ja, während bei mir, es war eigentlich wie bei Zimmerfrei. Vorne als Mann und ich in der zweiten Reihe. Und bis die Leute mitkriegen, dass ich auch witzig sein kann, hat es erst mal 4 Jahre gedauert, so ungefähr.
Und das meine ich mit anstrengend. Wie anstrengend.
Ja. Ja.
Also, weil ich fand alles nach der Schule, es gibt ja so Menschen, die verklären so die Schulzeit und sagen, das ist die schönste Zeit. Und das haben auch Erwachsene dann früher immer gesagt, wart mal ab, du wirst dir diese Zeit jetzt so sehr zurücksehen. Ich habe mir die Schulzeit nie zurückgesehnt. Nie, nie, nie. Weil alles danach, vor allem die Unizeit und auch jetzt das Arbeiten und einfach mich frei bewegen im Leben und selbst zu entscheiden, wo gehe ich hin, was möchte ich machen, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen, das liegt mir viel eher, als in so ein geschlossenes Konstrukt gesetzt zu werden und da irgendwie bestehen zu müssen.
Was haben deine Eltern dir von ihrer Schulzeit erzählt?
Also ich glaube, die war sehr unterschiedlich, weil mein Papa ja in Marokko zur Schule gegangen ist und es da, also da glaube ich, einfach anders war. Bei meiner Mama konnte ich es mir schon eher vorstellen, weil die Grundschule gibt es bis heute noch und sie war auf demselben Gymnasium wie ich und wie mein Bruder dann auch. Das heißt, wir hatten sogar noch 2 Lehrer, die sie auch hatte früher.
War das ein Nachteil oder Vorteil für dich?
Also ich glaube, der Abstand war zu lang. Ich glaube, das ist eher dann für meinen Bruder ein Ding gewesen.
Ja,
der war dann ja 2,5 Jahre. Ja, der war ja 2,5 Jahre nach mir da und wir heißen jetzt halt nicht Müller, sondern der Name ist halt irgendwie da und dann ist man schnell der Bruder von, egal in welche Richtung. Das kennen, glaube ich, alle, die ein Geschwisterkind auch auf einer Schule hatten. Aber ich wäre super gerne Mäuschen gewesen früher. Man versucht es sich vorzustellen, aber jetzt auch bei dir. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du als 13-Jährige versuchst, die Witze da rauszuhauen in der Klasse oder deine Linsensuppe da rauszuläuft. Und vor allem versuche ich mir vorzustellen, wie du dazwischen nur Jungs sitzt. Das stelle ich mir auch sehr anstrengend vor.
Das war vor allen Dingen in der ersten Reihe, weil der Lehrer wollte die beiden Mädels halt einfach auch vorne haben, damit hinten kein Unsinn. Und da musstest du ja immer noch aufstehen, also wenn du eine Antwort gegeben hast. Und damals waren Jeans ja noch überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Also man hat noch irgendwelche komischen Strümpfe und Röcke angehabt. Und dann stehst du und bist sowieso mit deinem Körper um die Uhrzeit, wollte ich sagen, in dem Alter jetzt nicht besonders sicher. Und dann, wenn es hinter dir dann gekichert hat, weil sich die Jungs über dein Po lustig machen oder worüber auch immer du gedacht hast, sie sich lustig machen. Das war total
und war da auch viel so mit, keine Ahnung, also so verlieben und so.
Ja, es haben sich natürlich wie im richtigen Leben immer die falschen Leute dann in, man hätte gerne. So, und dann, aber ich hatte einen tollen Mitschüler, den Wolfgang, der sehr in mich verknallt war, der mir dann Mathe-Nachhilfe gegeben hat, was natürlich ein bisschen blöd ist, weil du da relativ eng beisammen sitzt und dann.
Ist doch gut.
Ja, aber ich fand den nicht so.
Ach so, du
ich fand den total gut, weil er toll erklären konnte.
Ah, du hast die Nachhilfe ausgenutzt.
Ja, nee, ich wollte die Nachhilfe gerade nicht ausholen. Also, ja, ich wollte, der hat mir Nachhilfe gegeben, freiwillig und ohne Kohle und ist zu uns nach Hause gekommen. Aber weißt du, wenn der dir dann den Arm und die Schulter legt, um zu sagen, guck mal, das ist doch ganz einfach, dann habe ich auch so sehr unangenehm und ich wollte ihn halt als Nachhilfelehrer nicht verlieren. Und das war, oh Gott, ich hab, als ob es gestern gewesen.
Ja, aber habt ihr dann auch zum Beispiel so, bei uns war irgendwann, also auch so Kommunikationsform in der Schule fand ich spannend, bei uns war eine Zeit lang im Gymnasium ganz, ganz in Zettelchen zu schreiben. Gab's nicht. Mhm. Ganz wie, weil wir saßen in so einem U, in einem großen.
Ja,
und
wir
dann,
saßen ja noch richtig hintereinander. Ja, Zweierbänke. Genau.
Also wir hatten ein großes U im Kreis und dann so drei abstehende Reihen noch in der Mitte. Das heißt, man konnte auch so seitlich einfach und dann haben immer den Namen draufgeschrieben und dann sagt, gib mal weiter da an den Timo oder weiß ich nicht. Und dann stand da immer so drin, der so und so hat erzählt, er ist in dich verliebt oder ich habe gehört, er so. Und dann antwortest du zurück, dann zeigst du es deiner Freundin, dann reicht sie das weiter. Und es ist also so süß. Und mit meinen Freundinnen hatte ich Briefbücher.
Wie das geht
war das? Ich habe die alle noch zu Hause. Es ist so absurd, wie viel Mühe wir uns da gegeben haben. Es waren einfach Bücher. Und dann fängt die eine an und schreibt einfach zu Hause nach den Hausaufgaben oder so, schreibt man dann rein, was einen gerade so beschäftigt und was in der Schule, wer mit wem und was man blöd fand und was man cool fand und so. Dann HDGDL, bla, da drunter so.
Weißt du, hab
dich ganz doll lieb, genau. Da wurden immer so süße, du bist meine BBFFL.
Meine beste Freundin
fürs Leben.
Echt?
Ja, genau so. 1000 Herzchen, Sterne, Sticker zumachen, am nächsten Tag der Freundin geben, sie packt's ein, liest es zu Hause und schreibt dir dann
das
Brief
zurück.
Das ist
wie Poesiealbum.
Genau,
oder?
Nur genau, mit einer Freundin immer, also so, immer mit derselben. Ja, okay. Und dann hatte man aber auch Briefbücher in so Dreierkonstellationen mit dreien.
Ach, sehr spannend.
Und das ist einfach irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das heute noch gemacht wird. Ich glaube, heute ist halt WhatsApp und so.
Ja.
Wir hatten halt keine Kommunikationsform neben der Schule, außer telefonieren oder sich treffen. Und dann waren es halt die Briefbücher.
Weißt du, was mir gerade noch einfällt, woran ich mich mit ganz leichtem Schrecken zurückerinnere? An große Pausen. Hm. Wenn du irgendwie nicht dazugehört hast, also das war ja auch schwierig mit den Jungs und Ingeborg hat oft geschwänzt. Wir haben uns manchmal um 10 Uhr im Café Knauer getroffen, weil wenn Ingeborg nicht da war um 8, habe ich auch keine Lust gehabt, wurde mir kurzfristig schlecht und dann haben wir uns im Café getroffen. Aber wenn Ingeborg nicht da war, wo stellst du dich hin?
Ja.
Also, ne,
ich glaube, das ist natürlich eine besondere Situation dann in diesem Fall, wenn du so einen Sparringspartner oder Partnerin in dem Fall nur hast. Keine Freunde haben und allein sein in der Schule ist, glaube ich, das Härteste, was dir passieren kann. Wir hatten auch tatsächlich ein zweitägiges Mobbing-Seminar irgendwann, weil es einen ganz, ganz heftigen Fall, den ich jetzt hier nicht reproduzieren möchte, aber es war selbst jetzt aus erwachsener Sicht war das extrem schlimm, was da passiert ist mit Nachrichten, die online geschrieben wurden im Namen von und auch so in sexuelle Richtungen und so. Also es war richtig hart und dann wurden tatsächlich auch 3 oder 4 Schüler aus der Klasse raus in andere verteilt. Es war ein riesen Mobbing-Fall und der ging halt gezielt gegen eine Person und das ist natürlich einfach richtig heftig, auch für Eltern dann, wenn du das Elternteil bist von einem Kind, dem das passiert und dann beim Elternabend zwischen den ganzen anderen Eltern sitzt, die da auch nichts für können, aber du weißt, dein Kind macht meins fertig. Also Schule kann hart sein.
Auch aber als auch, Eltern kann ja. Schule hart sein, oder?
So, ich habe größten Respekt. Also ja. A, dein Kind da irgendwie durchzulotsen, B, die richtigen Tipps zu geben, ja. zu entscheiden, wann mische ich mich ein, wann nicht. Auch das, ne, wenn du siehst, dein Kind leidet, ist das was, das es alleine durchmachen muss oder kann ich da irgendwie einschreiten? Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Übergang zu dem Buch, was du jetzt vorstellst. Wie ehrlich ist mein Kind auch mit mir? Weil Schule, glaube ich, auch eine Zeit ist, in der man auch ordentlich mal die Eltern ein bisschen anlügt.
Und das ist die perfekte Überleitung zu diesem Buch, das du mir empfohlen hast. Es kommt von Thomas Klupp und hat schon einen Klupp, also K-L-U-P-P, weil ich habe einen Sprachfehler. Und das Buch hat einen großartigen Titel, Wie ich fälschte, log und Gutes tat. Der Autor Thomas Klupp hat ein Buch geschrieben, das war sein erster großer Erfolg, das heißt Paradiso, hast du das gelesen?
Ja, hattest das war ja? 2010 kam das, glaube ich, raus.
Also ich kannte das nicht, aber ich nehme an, dass das...
Super gut. Okay. Also das ist so ein Roadtrip-Buch. Ich habe das dann aber auch erst nach diesem hier gelesen, weil ich das hier so gerne ja. mochte. Und hätte, glaube ich, ich hätte es gerne in der Reihenfolge gelesen, wie es dann rauskam, aber ich fand es trotzdem super gut.
Also Paradiso ist irgendwann erschienen, dann hat er ein paar Jahre gewartet und dann hat er dieses hier geschrieben. Er ist 47 Jahre alt, also seine Schulzeit liegt schon eine ganze Weile zurück. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass die ziemlich bewegt und fröhlich war, sonst hätte er gar nicht so ein Buch schreiben können. Er hat drei Kinder, das finde ich auch noch ganz wichtig, weil ich glaube, vieles von dem, was sie ihm so erzählt haben oder womit sie ihm Kummer machen, könnte in dieses Buch eingeflossen sein oder ihn beim Schreiben beflügelt haben. Und er lehrt kreatives Schreiben an der Universität in Hildesheim. Und das zahlt sich aus, denn er ist wirklich kreativ in diesem Roman. Also nochmal, wie ich fälschte, log und Gutes tat. Dieses Buch war vor 6 Jahren auch für den Bayerischen Buchpreis nominiert und vielleicht, das glaube ich, ist da auch ein bisschen Heimatflimmern dabei, weil die Geschichte spielt in der Oberpfalz, also in Bayern, in Weiden. Und in Weiden ist der Autor auch wirklich aufgewachsen, hat am Kepler-Gymnasium sein Abi gemacht und genau an dieser Schule und genau in dieser Kleinstadt Weiden spielt der Roman. Also könnte gut sein, dass der Autor auch ein bisschen entlang seiner eigenen Lebenslinie erzählt. Im Mittelpunkt steht Benny, noch nicht ganz 16 Jahre alt, der Vater Klinikchef, die Mutter Hausfrau und Vorsitzende im Lions Club, schmeißt spektakuläre Partys, sammelt für die Armen. Und vielleicht schwappen auch da beim Autor schon ein paar eigene Erlebnisse mit nach oben. Sein Vater war auch Arzt, also Hals-Nasen-Ohrenarzt in der Stadt und seine Mutter war Psychotherapeutin. Wie ich fälschte, log und Gutes tat, im Titel ist eigentlich schon alles drin, was man wissen muss. Ein fast 16-Jähriger, der sich mit seinen Freunden durchs Leben mogelt, der perfekt die Unterschrift seines Vaters und seiner Mutter fälschen kann, Posterboy für die örtliche Anti-Drogen-Kampagne ist, aber natürlich heimlich auch ordentlich kifft und andere Sachen macht. Mit Mädchen läuft es ganz okay, aber auch wieder nicht. Das fand ich, das sind so ein paar wirklich sehr berührend, ist fast zu viel, aber so ein paar liebenswerte Sachen sind. Also er findet Mädchen natürlich klasse und wenn sich da mal eine für ihn interessiert, aber er sich nicht so richtig für sie, dann macht er auch nicht Schluss, weil er wartet darauf, dass das Mädchen Schluss macht, weil er möchte ihm ja nicht wehtun. Also
er ist an sich kein schlechter Typ.
Nein, überhaupt nicht.
Er lügt viel und mogelt sich durch, aber er ist irgendwie ein Liebenswürdiger.
Und er ist wirklich liebenswürdig. Also es war nicht immer, wo ich dachte, hoffentlich passiert dir jetzt mal was Blödes, damit der Kram aufhört. Überhaupt nicht. Also 4 Monate im Leben eines fast 16-Jährigen mit allem, was dazu gehört. Wirklich Lehrer, die ihn in den Wahnsinn treiben und seine Freunde, die spielen auch eine große Rolle in dem Buch, Schulstreiche, Kiffen, Betrug, perfekte Zungenküsse. Dann kommt noch ein Unterweltkönig dazu. Es gibt Kloppereien, da gibt es eine wunderbare Klopperei.
Klopperei ist so ein geiles Wort.
Oder
Klopperei.
Weil das, man trifft nicht richtig, Kloppe. Es gibt so ein komisches Geräusch. Und dann Eltern, die von alledem keine Ahnung haben. Benny, also ein maßvoller Anarchist, der ein Doppelleben führt. Das ist amüsant, das ist komisch, das ist manchmal auch ein bisschen böse geschrieben. Es passiert eine Menge, aber eigentlich habe ich, als ich das Buch zugeklappt habe, habe ich gedacht, eigentlich ist nichts passiert.
Was ist denn jetzt die Geschichte?
Ja, genau, genau. Und am Anfang, muss ich ehrlich sagen, so die ersten 20 Seiten habe ich ein bisschen gezögert, weil ich das Gefühl hatte, das wird jetzt purer Penela-Klamauk. Aber dann kriegt der Autor irgendwie richtig gut die Kurve, wenn er die vermeintlichen Bildungsbürger in dieser bayerischen Kleinstadt beschreibt und auseinandernimmt. Ich habe das Buch gern gelesen, musste ab und zu aber wirklich mal eine Pause machen, das auch weglegen, denn dieses Pointenfeuerwerk, das ist schon doll, ne? Recht, das ist schon heftig. Und ich finde, es ist ein gutes Buch, um es mit in die Ferien zu nehmen,
ja,
wenn man mit pubertierenden Jugendlichen unterwegs ist. Ich glaube, man kann ihnen mit diesem Buch Lust zum Lesen machen. Man muss halt nur jetzt dann aufpassen, dass sie die Streiche in der Schule, wenn sie wieder zurück sind, nicht umsetzen. Also hat mir gut gefallen, das Buch. Also jetzt nicht, boah, super und vehement, aber also prima,
unterhaltsam.
Ja. Und das, es hat einen Schluss, der einen wirklich staunen lässt. Und das fand ich unglaublich, wir sagen natürlich nicht, was passiert, aber das fand ich unglaublich überraschend und unglaublich gut, dass es so geendet hat. Wirklich super.
Ich habe ein Zitat gefunden von Benedikt Welz, der über dieses Buch gesagt hat, es sei in Worte gegossene Jugend. Man liest sie und wird 16 mit dem angenehmen Wissen, nicht mehr 16 sein zu müssen.
Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich wusste nicht, dass es von ihm ist. Und dieses Gefühl hatte ich beim Lesen, meine Güte.
Danke,
dass das vorbei ist,
aber irgendwie auch spannend mitzuerleben.
Wie man sich dabei fühlt.
Wie er sich dabei fühlt, genau. Und was ich, also erstens fand ich es total lustig zu lesen, wie er da einfach knallhart mit allem durchkommt, was er so fälscht und sich ermogelt. Manchmal gibt es auch Pannen, zum Beispiel irgendwann unterschreibt er für den Mathelehrer anstatt mit Scharnagel, mit Sargnagel, diese Autorin aus Österreich. Also so, es passieren auch Pannen, aber irgendwie schafft er es immer durchzukommen. Und das Einzige, was er ja wirklich ohne zu lügen und zu mogeln gut kann, ist Tennis. Also das heißt, er hat schon auch einen Bereich im Leben, wo er wirklich gut ist, aber das ist auch der Einzige.
Genau. Und ich habe irgendwo in einer Rezension gelesen, hat einer geschrieben, dass da wird beschrieben, wie einer, der noch ganz unten ist, nach oben in die Welt guckt. Und das fand ich sehr schön, in die Welt, in die er ja reinwachsen wird und in der irgendwann mal sein Mann steht. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Also so wie man sich in der Schule fühlt. Man gehört noch nicht dazu, aber man wird irgendwann dazu gehören.
Und man möchte unbedingt schon da sein, merkt aber, man ist es noch nicht und fragt sich, was braucht es, um dahin zu kommen. Und das merkt man bei ihm total, obwohl er auch schon mit einer ziemlichen Selbstsicherheit Dinge macht, von denen er ganz sicher weiß, es ist falsch, aber auch irgendwie ganz sicher weiß, dass sie gerade nötig sind. Er sagt aber an einer Stelle, und du zückst auch schon das Buch, um was vorzulesen, ich schiebe eine kleine Stelle dazwischen, er sagt nämlich an einer Stelle, er will gar nicht so gerne betrügen, aber beschreibt dann so ein bisschen, wie er da vorgeht und sagt, das fängt mit den kleinen Dingen an, der Mimik zum Beispiel.
Ja.
Wenn man eine gefälschte Eins auf den Küchentisch legt, die in Wahrheit eine 4- ist und sich dann mit den Eltern mitfreuen soll. Da ist Kontrolle über jeden Muskel gefragt. Sonst verrutscht das Lächeln und darunter lauert die Panikfratze.
Ja, super, er schreibt wirklich gut. Ich habe also ein paar Kritiken auch gelesen und er ist ja für sein erstes Buch wirklich hoch gelobt worden. Und dann machen die Kritiker in der Süddeutschen und ich glaube auch in der Zeit, die tüten den richtig ein und sagen, was ist denn das? Und das ist ja wirklich nur...
Ah, das habe ich gar nicht gelesen.
Also der ist wirklich nicht gut weggekommen mit dem zweiten Buch. Ich finde, das ist ein wirklich amüsantes Sommerbuch, wollte ich gerade sagen. Quatsch, man kann es auch im November lesen. Ja. Aber jetzt, um es in die Ferien mitzunehmen oder in den Bergen oder am Strand, laut zu lachen, finde ich es wunderbar. Es gibt ein paar Passagen, die ich deswegen sehr mochte, weil die so eine Idee tiefer gehen. Und ich habe sehr gemocht, wie er über seine Mutter geschrieben hat. Also eine Mutter, wenn du so liest, was die so veranstaltet auf diesen Partys, die sie schmeißt, dann könntest du schon denken, durchgeknallte Alte. Aber er sieht, dass seine Mutter ein bisschen schräg ist, aber er beschreibt sie unglaublich positiv. Und das hat mir unglaublich gut gefallen, dass da mal nicht so ein Elternbashing war.
Ja.
Und er macht eigentlich seine Mutter nach, ohne dass er es weiß, weil sie ist auch eine Moklerin. Mhm. Sie ist eigentlich auf
dem Vater auch eigentlich, ne? Alle.
Ja,
also
genau,
ganz viele, auch die Schuldirektorin und so. Eigentlich lügen alle um ihn herum, aber die Mutter auch. Ja.
Genau, und die Mutter ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und ist in der Schule früher immer aufgezogen worden, weil sie nach Kuhmist gestunken hat und hat einen prügelnden Vater gehabt und ist aber die einzige in der Familie gewesen, die dann auch das Abitur gemacht hat und sich davon ein bisschen lösen konnte. Und dann schreibt er an einer Stelle, also er erzählt, wie schwierig das war. Und trotzdem hat sie sich da rausgezogen, allein und aus eigener Kraft. Im Grunde genau wie Münchhausen, mit der Hand am eigenen Schopf. Ein bisschen Hang zum Tricksen ist bei ihr geblieben. Bisschen Haus und Biografie und Kinder aufhübschen. So what? Hätten bestimmt nicht viele geschafft. Top-Leistung, in meinen Augen absolut top. Mhm. Und das ist so eine wahrhaftige Anerkennung, also so eine ehrliche Anerkennung. Und auch wenn er sagt, meine Mama sieht top aus. Ne? Also das ist so
und auch
schön.
Auch in so einer Sprache, also obwohl er ja wirklich weit weg ist davon, in diesem Alter zu sein, schafft er es irgendwie, diese jungenhafte Sprache beizubehalten. Und was ich auch mochte, war, dass er nicht wie viele andere, die so Bücher aus ihrer Kindheit inspiriert schreiben, das Buch in den 80ern hat spielen lassen, sondern das ist 2017. Ja. Das heißt, er hat, glaube ich, seine Erinnerungen. Und ich habe auch mal ein längeres Interview mit ihm gemacht. Da hat er auch erzählt, dass er auch früher so lügend unterwegs war. Er hat seine Erfahrungen ins Jetzt gesetzt, was ich einen tollen Kniff fand und, glaube ich, schwieriger ist, als das einfach dann in der Zeit spielen zu lassen, in der man dann auch unterwegs war. Und ich habe ja in der vergangenen Folge gesagt, dass mich dieses Buch auf den Tennisplatz gebracht hat.
Das
für meine
ich vergessen,
erste Tennisstunde.
Ja.
Und das war so,
weil du den Typ so gut fandst oder warum?
Nee, das war, weil wir da gerade den Instagram-Kanal für Funk gestartet haben, Stories offiziell. Also er war zu meiner Sendung 1 Live Stories, gab es dann einen Instagram-Kanal, wo wir eben so Buchsachen, so ein bisschen sowas, wie ich das jetzt auf meinem Kanal mache, nur eben mit Team dahinter und ein bisschen und für Geld. Also es war einfach ein Job. Aber es war auch ein großes Herzensprojekt von mir und meiner Redakteurin Dani damals. Und da haben wir uns immer Themen aus Büchern gesucht, die vielleicht ein bisschen abseitiger sind und auch Leute auf den Kanal holen über andere Themen, die vielleicht gar nicht mit Büchern zu tun haben. Und weil dieser Benny in dem Buch Tennis spielt, haben wir gemerkt, okay, diese Sätze, einen Service-Winner ins Feld slicen und so, das verstehen wir beide nicht. Und dann hat Dani gesagt, ja gut, dann geh doch mal aufs Spielfeld und spiel mit einem Tennistrainer die Sätze nach aus dem Buch. Und
ach,
wir
toll.
Drehen das für eine Insta-Story. Und dann war ich beim KHTC Blau-Weiß in Köln bei einem sehr charming Tennistrainer, Ramon, liebe Grüße. Und der hat dann mit mir diese Sätze nachgespielt, also dann den Service-Winner ins Feld leisten, ein Return ins Ausschlagen oder auch einen Kickaufschlag auf die Rückhand geben. Und dann haben wir das gefilmt und ich bin da im Tennisröckchen und T-Shirt und Schweißband und allem top gestylt auf diesem Platz. Es war eine der erfolgreichsten Stories, die wir hatten, weil es so wenig mit Büchern zu tun hatte und trotzdem der Aufhänger ein Buch war. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich das hier in der Hand habe. Ich guck mal, ob ich da noch ein bisschen Material finde, dann teile ich es. Aber
ja,
schön, dass es dir gefallen
toll.
Hat.
Ja, hat mir gefallen. Dann kommt meine Empfehlung.
Dann kommt die Abi-Feier. Und da muss ich als erstes mal sagen, ich wollte es eigentlich am Anfang sagen, wir hatten den siebten Sinn, Christine. Weißt du warum?
Nee, weil es beide Bücher lustig sind.
Ja, das auch. Aber heute, also an diesem Dienstag,
ach ja, stimmt. Genau,
gehen die Abi-Prüfungen
ja.
los.
Genau.
Und wir haben wirklich, das ist absoluter Zufall, wir haben einfach irgendwann gesagt, Schule, ja, Schule passt. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das gehört habe, dass genau an diesem Tag heute die erste Abi-Prüfung in NRW geschrieben wird. In, ich glaube, Musik, Geschichte, Erdkunde und so weiter. Und dazu passt das Buch, was du mir empfohlen hast, perfekt, weil es heißt Abi-Feier. Und geschrieben hat es Erik Niehl, der ein Autor ist, den wir vielleicht kennen.
Was glaubst du, wer es ist?
Also es wird ja viel spekuliert. Das ist ein Pseudonym und der Verlag sagt, das ist ein bekannter deutscher Autor. Also es wird spekuliert, ob es Till Räther ist, ob es Frank Gosen ist oder ob es Axel Hacke ist.
Also ich würde auf Axel Hacke oder Till Räther tippen. Ich wusste es auch mal, aber ich habe es schon wieder vergessen.
Ist das nicht dein Ernst?
Doch, ich wusste es irgendwie. Also
oder weißt du es und du sagst es jetzt hier nicht?
Nee, ich würde es ist ja jetzt schon eine Weile alt. Es ist bei Kiwi erschienen, also bei dem Verlag, bei dem
wir könnten mal nachfragen.
Wir könnten mal nachfragen, ja.
Das machen wir aber.
Also ich glaube nämlich, dass es weder Axel Hacke noch Till Räther gewesen ist, sondern dass es jemand ist, von dem die sagen, der ist bekannt, aber den ich zum Beispiel nicht kann. Ich würde von der Sprache her auf Axel Hacke tippen.
Also wer auch immer es ist jemand und im Prinzip ist es auch egal, weil dieser jemand schreibt eine Geschichte, die könnte in ganz, ganz vielen Familien so stattfinden. Es geht nämlich um die Abi-Feier von Nora. Das ist die Tochter von diesem besagten Autor hier, Erik Niehl, genannt. Und der beschreibt in diesem Buch den Weg zu dieser Abi-Feier, der, sagen wir mal vorsichtig, steinig ist und ganz schön kompliziert, was an dem etwas verworrenen Konstrukt der Familie liegt. Deswegen gibt es ganz vorne auch einen kleinen Stammbaum in diesem Buch, garniert mit Herzchen, entweder ganz oder gebrochen, mit Blitzen, mit Schwertern und Händen, die sich schütteln, halt je nachdem, wie die Personen so zueinander stehen. Vereinfacht erklärt ist die Grundsituation so: Der Autor war mal verheiratet mit einer Frau namens Bea in der Schweiz. Mit ihr hat er 2 Kinder, Nora und Alex. Dann kam die Scheidung. Er ist nach Hamburg gegangen zu seiner neuen Freundin Johanna. Die war mal mit Rolf verheiratet, hat mit ihm 2 Kinder, Max und Tobias. So, und Tobias und Nora, die gehen auf dieselbe Schule, im selben Jahrgang, bedeutet, sie machen in diesem Jahr zusammen das Abitur und feiern danach auch zusammen dieses Abitur. Was natürlich in der Familie jetzt die große, große Frage aufwirft: Wer sitzt auf dieser Feier, neben wem, an welchem Tisch und wie zur Hölle soll das alles gut gehen?
Ich habe übrigens, wenn ich das schnell dazwischen schieben darf, ich habe übrigens gedacht, du könntest auch damit anfangen, dass du sagst, Westermann, Sätzen 5, Thema verfehlt. Weil es geht zwar um Schule, aber eigentlich geht es um Familie und was so eine Patchwork-Familie, was das alles auslösen kann.
Ja, da hast du recht. Ich würde dir keine 5 geben. Thematisch würde ich dir vielleicht ein 3 geben. Also es ist wirklich nicht viel Schule in dem Buch, aber natürlich das Schlagwort vorne drauf, Abi-Feier und so dieses, es ist ja schon auch ein bisschen dieses Ende einer Phase. Also ich glaube, alle, die eine Abi-Feier hatten, haben sie noch sehr klar vor Augen, wie das so war. Aber ja, du hast recht, hier geht es eher ums Thema Familie. Und die Antwort auf diese Frage, wie soll das alles gut gehen, lautet in diesem Fall wahrscheinlich gar nicht. Es kommen so viele Sachen zusammen. Es sind zum Beispiel auch die jeweiligen Ex-Partner natürlich da, die leiblichen Eltern dann der Kinder. Und keine Seite hat diese Person der anderen jeweils vorgestellt. Und dann ist die Frage, wann soll das stattfinden? Am Buffet oder lieber vorne am Eingang? Dann sind die Kinder, also Nora und Tobias, auch noch in Beziehung. Das werden dann irgendwann die Ausweichtische, damit diese große Patchwork-Familie nicht zusammensitzen muss. Leider trennt sich Nora dann vor dem Abiball von ihrem Freund und es wird alles noch komplizierter.
Weil der Tisch dann nicht mehr frei ist.
Weil der Tisch nicht mehr frei ist und auch, weil Erik Niel, der Autor, seit Jahren keinen Kontakt mehr zu seinem leiblichen Sohn hat, der bei der Mutter lebt. Und auch ihn wird er zur Abi-Feier zum ersten Mal wiedersehen. Also es ist wirklich alles wild. Und am Tag der Feier selbst, an dem dann zumindest klar ist, welche Personen wo sitzen und alles verteilt ist, kommen dann noch neue Fragen auf. Nämlich zum Beispiel, wer tanzt mit wem? Als dann die Ansage kommt von der Bühne, jetzt bitte alle Eltern auf die Tanzfläche. Also tanzt man mit der neuen Partnerin, was ja eigentlich das wäre, was man machen möchte. Tanzt man mit der Ex-Frau, heißt aber auch die neue Freundin, sieht man dann mit dem Ex-Mann tanzen. Das will man ja auch nicht.
Das ist nicht eine super Idee, darüber ein Buch zu schreiben, oder?
Wirklich wild. Und ich fand es, muss ich sagen, total unterhaltsam und auf eine harmlose Art auch tragisch zu erleben, wie viele Gedanken sich dieser Autor rund um dieses Fest macht. Ich glaube, dass dieses Buch Menschen noch viel tiefer als mich erreicht, die das auch kennen, die auch getrennte Eltern haben und auch in solchen Konstrukten aufgewachsen sind. Weil er beschreibt das jetzt natürlich alles lustig, aber ich glaube, das kann auch echt sehr, sehr hart sein. Also ich sehe das bei Freundinnen jetzt, die heiraten zum Beispiel. Da bist du ja auch als Braut auch noch aktiv die Person, die die Schildchen aufstellt und das alles entscheiden muss. Und wenn du dann Eltern hast, die sich seit 10 Jahren nicht mehr gesehen oder gesprochen haben, aber du die schon irgendwo um dich rum haben möchtest, weil es sind ja deine Eltern, dann sind da noch Ex-Partner dazu und vielleicht ist es beim Gegenüber, beim Bräutigam auch so. Das ist wahnsinnig kompliziert und macht einen, glaube ich, wirklich fertig.
Also das ist wirklich, also es ist so verhalten komisch, dieses Buch. Das hat mir so gefallen, also dass du mit Verzögerung lachst. Und was mir gut gefallen hat, dass es auch so ein bisschen Tiefe, also eine seelische Tiefe hat. Und es gibt eine Stelle, die möchte ich gerne vorlesen.
Ich habe mich gerade mit Tee beschlabbert, sorry.
Was, man sieht es nicht, man riecht auch noch nichts. Und mir hat das deswegen so gut gefallen, auch weil das jetzt, glaube ich, direkt so mit Schule zu tun hat. Und deswegen möchte ich die Stelle vorlesen. Auf der Fahrt zur Feier herrscht eine noble Heiterkeit. Wir benahmen uns alle würdevoller als sonst. Dann Ankunft vor der Fabrik, also das ist da, wo es stattfindet. Es hatte sich hier schon eine lange Reihe von Gästen gebildet, die auf den Einlass warteten. Väter, Mütter, Großeltern in ihren besten Stoffen. Von allem wurde nur das Beste hier gezeigt. Die teuerste Handtasche, die man besaß, die schönsten Schuhe, die kostbarsten Ohrringe, das maßgeschneiderte Sakko. Dazu die Düfte aus den Flakons, die man nur ein- oder zweimal im Jahr öffnete. Und viele kleine Brüder und Schwestern in Sonntagskleidung. Und natürlich die zu Feiernden, denen dieser Abend gehörte, die Abiturienten. Sie waren alle schön. Sie leuchteten alle. Mit angehaltenem Atem standen sie im Zentrum der Aufmerksamkeit. Sie lächelten, wenn die Eltern sie anschauten, und untereinander kicherten sie, sie steckten die Köpfe zusammen, flüsterten. Die Jungs probierten aus, wie es sich anfühlte, mit der Hand in der Hosentasche über allem zu stehen. Die Väter traten einen Schritt auf sie zu und fotografierten sie, und das nahmen die Jungs und die Mädchen sehr ernst. Es ging bei diesen Fotos um etwas. Sie besaßen eine höhere Bedeutung als das sonst übliche Selfie-Geklicke oder die Fotos von einer Party.
Super Stelle.
Weißt du,
sehr gute Stelle.
Und das finde ich, das drückt aus, was Schule auch ist. Also du hast es durchlebt, du hast es durchlitten und dann ist es, ich kriege gerade Gänsehaut.
Ich kann mich da auch so reinfühlen. Ja? Das war genau so, ehrlich gesagt.
Ich kann mich an meine Abi-Feier übrigens nicht erinnern. Nee? Ich erinnere mich an die Abschlussfeier von der Tanzstunde, aber nicht an die Abi-Feier. Da verschieben sich so ein bisschen die Bilder.
Aber du hattest eine.
Ich glaube sicher, dass wir eine Abi-Feier hatten, ja.
Wir hatten so einen richtigen Abi-Ball, hieß es bei uns. Und es war in der Festhalle bei uns in der Stadt. Und das Witzige war, dass ich dieselbe, es waren ein paar Unterschiede, aber eine sehr ähnliche Feier zweimal hatte, weil mein Freund, jetzt Mann, damals auf dem zweiten Gymnasium war in der Stadt und er war natürlich bei mir mit dabei und ich bei ihm und es war irgendwie so mit einer Woche Unterschied, waren wir wieder in derselben Halle, wieder genauso gedeckt und geschmückt und das war schon wirklich festlich, aber ich muss sagen, außer so diesem Gefühl ist dieser Abend jetzt auch so ein bisschen verschwommen bei mir. Also ich weiß zum Beispiel, habe ich dann überlegt, als die hier geschrieben haben, sie gehen zum Buffet und so, habe ich gedacht, was haben wir denn da gegessen? Gab es da ein Buffet? Wurde da irgendwas auf den Tisch gebracht? Wo hat man sich die Getränke geholt? Also ich war so ein bisschen, das Grundgefühl weiß ich noch, haben wir da viel getanzt? Ging das lange? Waren wir da betrunken? Ich weiß noch, dass eine Lehrerin zu mir kam, die ich sehr mochte, meine ehemalige Sportlehrerin, und mir zugeflüstert hat, ich freue mich, dass du so aussiehst, wie du immer aussiehst. Oder irgendwie so, dass man dich noch wiedererkennt. Was, glaube ich, eine Anspielung darauf war, dass einige sich dann die Haare aufgetürmt haben und bei einer Make-up-Artist waren, die denen ein neues Gesicht quasi geschminkt hat. Solche Fragmente noch. Aber ansonsten ist da auch nicht mehr so viel, außer eben wirklich dieses Festliche, dieses man steht da und ist aufgeregt.
Und dieses Gefühl, man hat was geschafft, egal mit welchem Notendurchschnitt du die Schule absolviert hast. Und das, finde ich, ist in diesem Ausschnitt einfach sehr, 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 sehr schön beschrieben.
Total. Also, ich könnte so als Fazit sagen, man fiebert beim Lesen mit dieser Familie und will unbedingt wissen, wie das Ganze endet, das schon. Ich hatte nach deiner Ankündigung vergangene Woche gedacht, dass es noch ein bisschen lustiger ist, weil es schon amüsant ist, aber zwischendurch dann doch auch immer wieder recht ernst und beschreibend. Also der Autor grübelt sich dadurch alle Wenn und Abers. Das ist manchmal ein bisschen eindimensional und plätschernd, aber es ist ein Buch, was man auf jeden Fall lesen kann, wenn man Lust hat auf so einen kleinen Mini-Snack zwischendurch, der einen in die Vergangenheit katapultiert, was so den Abiball angeht, wenn man sowas hatte. Oder aber eben auch eine Familiengeschichte, die deshalb so komisch ist, weil sie, glaube ich, auch, wie du sagen würdest, aus dem echten Leben stammt.
Und ich glaube, wenn wir in 10 Jahren nochmal das Thema Familie machen, weil wir vergessen haben, dass wir es schon gemacht haben, dann wäre das perfekte Buch, finde ich. Was passiert, wenn Familien nicht mehr funktionieren, aber funktionieren
müssen?
Und
dann hätte ich auch nicht 700 Seiten lesen müssen, sondern nur 150.
Hören Sie den leichten Vorwurf heraus, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Eine Frage, zwei Seiten. Wir haben mal wieder Post bekommen.
Wir haben Post von Mariam bekommen und sie hat geschrieben, liebe Christine, liebe Mona, ich höre euren Podcast seit der ersten Folge und liebe alles daran. Dafür schon mal vielen Dank. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich als Kind sehr gern und sehr viel gelesen habe und in der Schulzeit dann jeden Bezug zu Büchern verloren habe. Was auch daran lag, dass die Bücher, die wir im Deutschunterricht lesen mussten, mich sehr gelangweilt und abgeschreckt haben. Wie ich aus eurer Folge Schlaf heraushöre, war das bei euch stellenweise nicht anders. Deshalb meine Frage, würde euch das Schulministerium anrufen und nach eurer professionellen Einschätzung fragen, welche Bücher würdet ihr für den Lehrplan an Schulen vorschlagen und was wäre eure Strategie? Tolle Frage, finde ich.
Super Frage.
Ja, fand ich super. Fang mal an.
Also ich habe jetzt erstmal angefangen damit zu schauen, weil ich auch gar nicht wusste, kann man den Schulen heute überhaupt noch diesen Vorwurf machen oder war das früher so? Ich habe mal geschaut, weil ja jetzt die Abi-Prüfungen losgehen, was wird denn aktuell gelesen? Und Leistungskurs Deutsch hatte ich, du auch?
Ja,
ja genau. Nee,
ich hatte keinen Leistungskurs.
Das gab's nicht.
Man wurde auf in jedem Scheiß geprüft.
Okay, gut. Also da sind drei Bücher leistungsrelevant in diesem Abitur, nämlich einmal Wojtek von Georg Büchner, habe ich auch gelesen, dann Der Trafikant von Robert Seethaler und Unter der Drachenwand von Arno Geiger.
Das habe ich angelesen, es hat mir überhaupt nicht gefallen.
Ich habe es nicht gelesen. Aber
Trafikant habe ich gelesen, ist toll.
Genau, muss ich sagen, es ist schon deutlich moderner geworden als
super.
Früher. Also ich habe Wojtek gelesen, Iphigenie auf Tauris. Ich habe Prinz Friedrich von Homburg gelesen und die Buddenbrooks im LK. Und das ist natürlich, da bewegen wir uns jetzt in der ganz schweren Riege. Das ist jetzt hier schon seichter. Aber wenn da jetzt das Schulministerium mich fragen würde, was halten Sie von dieser Auswahl, würde ich sagen, wir sind ganz leicht auf einem richtigen Weg, Freunde. Aber divers ist das, was ihr da vorschlagt, definitiv nicht. Wie wäre es zum Beispiel mal, Surprise, mit einer Frau?
Ja, stimmt.
Keine
stimmt,
Frau.
Stimmt. Genau.
Also ich glaube, es wird Juli C. gelesen, Corpus Delicti. Ich glaube aber eher im Grundkurs. Das ist es aber auch. Ich glaube, keine andere Frau.
Das war toll, dass du das nachgeguckt hast.
NRW ist das.
Also ich würde eine Frau vorschlagen. Und zwar, es kommt immer darauf an, für welchen Unterricht. Es muss ja nicht nur, du kannst ja auch Ethik oder Religion oder so, wenn es das überhaupt gibt. Also ich habe Gittersee mir aufgeschrieben.
Ja, ich auch.
Wirklich?
Ja.
Weil Charlotte Gneuß finde ich einfach toll, also wie die DDR-Vergangenheit beschreibt, 70er Jahre. Dann habe ich aufgeschrieben, Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel, weil
sehr
das finde ich toll. Dann habe ich aufgeschrieben, Zauber der Stille und Liebe in Zeiten des Hasses von Florian Illies, was ich jetzt mit in den Urlaub nehme, weil ich es noch nicht gelesen habe, weil ich glaube, dass das toll ist, um Zeitgeschichte zu begreifen. Und ich habe noch aufgeschrieben von Volker Weidermann, Ostende 1936, Sommer der Freiheit. Da geht es um die deutschen Literaten, die ins Ausland geflohen sind vom Nationalsozialismus. Josef Roth, Stefan Zweig, Irmgard Keun. Und der beschreibt sehr gut, was sie geschrieben haben und wie sie sich gefühlt haben. Und deren Bücher sind ja dann später auch verbrannt worden. Das ist so eine wunderbare Mischung zwischen Geschichte und Literatur. Und das ist toll geschrieben. Und du hast das Gefühl, du machst Ferien an der Ostsee. Also ist jetzt leicht übertrieben, aber das liest sich sehr, sehr sehr, sehr gut und du hast so das Gefühl, du nimmst was fürs Leben mit.
Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass man diese Mischung irgendwie hinbekommt. Ist ja total in Ordnung, dass diese Bücher einen literarischen Anspruch haben sollen. Das ist ja auch richtig. Man soll ja auch sich fühlen, als wäre man in der Schule und müsste da gerade etwas lesen, das einem was bringt. Aber ich glaube, es gibt Mischformen und die Bücher, die du aufgezählt hast, also Charlotte Gneuß ist ein super Beispiel. Ich finde tatsächlich auch, wenn man das mixen würde mit etwas noch gesellschaftspolitischerem, zum Beispiel finde ich auch Djinns von Fatma Aydemir, der Blick in andere Kulturen, also auch in die Richtung mal diverser zu sein. Ne? Also
ja,
ist auch alles sehr weiß, was gelesen wird in der Schule in Deutschland. Und dann würde ich, man kann ja auch einen Klassiker mit reinnehmen. Also zum Beispiel fand ich sehr zugänglich in der Schule Wolfgang Köppen, Tauben im Gras. Das war wirklich ein Buch, da weiß ich noch, saß ich im Garten und habe gemerkt, ich vergesse gerade, dass das Schulliteratur ist, weil ich das wirklich spannend fand. Das kann ja mit rein. Und wenn man dann noch so zwei, drei Bücher, die aber auch wirklich vielleicht Spaß machen, mit reinnimmt, weil ich glaube, das ist vielleicht neben diesem Aspekt von literarischer Hochkultur und die Jugendlichen sollen Klassiker kennenlernen und so, dass das eigentlich noch wichtiger wäre für eine Schule, einem Kind den Spaß am Lesen zu vermitteln, dass es rausgeht aus der Schule und sagt, vielleicht gibt es da noch andere Bücher, die so ähnlich sind.
Genau, ich habe mir auch aufgeschrieben, weil Mariam fragt ja auch nach Strategien. Ich habe mir aufgeschrieben, also das ist natürlich immer jetzt kein Lehrer-Bashing, dass es immer auf den Lehrer ankommt. Ich glaube zum Beispiel, dass wenn dir ein Lehrer mit Begeisterung Prinz von Homburg vermittelt oder wenn man darüber diskutieren kann, dass du dann die Angst vor Klassikern möglicherweise sowieso so entweder gar nicht hast, ja, oder
also
ablegst.
Bei Prinz Friedrich von Homburg wüsste ich jetzt nicht.
Okay, da hast du, ich habe es schon vergessen, wie es ging. Das egal. Stimmt. Aber ich habe mir aufgeschrieben, ich fände es toll, wenn Schüler Buchvorschläge machen dürften oder wenn Autoren in die Klassen kommen und mal erzählen, wie sie sich dem Thema genähert haben und wie es dann ist zu schreiben. Also, dass du so einen direkten Bezug zum Buch bekommst und die Angst vor, oh Gott, das sind Dinge, die kriege ich niemals hin. Also interessiert es mich nicht. Das finde ich so wichtig, dass es so eine Normalität kriegt zu lesen.
Da wäre die Grundvoraussetzung natürlich, dass die Menschen nicht tot sind, was bei allen Büchern, ja, die wir gelesen haben, der Fall war. Ja. Das ist also, das könnte man ja schon mal ändern. Ich habe mich mal so ein bisschen darüber informiert, wie ein Buch überhaupt Schullektüre wird.
Mann, du bist mal so fleißig.
Das hat mich aber interessiert dann, weil ich so dachte, es kann doch nicht sein, dass so viele Lehrerinnen und Lehrer das einfach nicht machen, weil sie dürften. Also außer dann fürs Abi haben die ja schon auch Freiheiten, gerade auch so in Grundkursen und so, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Aber es ist natürlich so, und das hat mir eingeleuchtet, dass es mit ganz viel Aufwand verbunden ist, eine Lehrkraft neben ihrer ganz normalen anderen Arbeit noch dazu zu motivieren, sich eine komplette Unterrichtsreihe zu einem neuen Buch auszudenken, niemand vorher gemacht hat. Also die greifen natürlich auf Unterrichtsmaterialien zurück. Logisch. Von Büchern, die vorher schon besprochen wurden. Und da was komplett Neues zu entwickeln, das ist ja, die setzen, kannst dich ja nicht einfach hinsetzen und mit denen das lesen, sondern da muss es ja Aufgaben geben und ganz viele Fachverlage bieten dann natürlich auch Materialien und Unterrichtshilfen an für die Bücher, die schon 20 Mal besprochen wurden oder 20.000 Mal in Schulen. Und das verstehe ich schon. Aber ich finde es problematisch, dass dieser Literaturkanon, was schon klingt, als würde man gerne einschlafen, dass der sich nicht so wirklich weiterentwickelt hat. Und deswegen wäre meine Strategie, dem Schulministerium auch meine Pflichtlektüre zu empfehlen. Und zwar das Buch Frauenliteratur, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, von Nicole Seifert. Weil, das habe ich schon mal hier empfohlen, das ist so interessant, dieses Buch zu lesen. Es ist ein Sachbuch über Frauen in der Literatur und wie sie eben vergessen und abgeschoben werden, so in die Ecke. Ja, das ist nicht so gut wie Männer oder Frauen haben auch nie so richtig was geschrieben. Es waren halt früher nur Männer. Dass das einfach überhaupt nicht stimmt, dass einfach nur dieser Kanon auch immer von Männern festgesetzt wurde. Von alten weißen Männern, man muss es so sagen. Und die deswegen die Frauen so ein bisschen als das ist trivial und so weggeschoben haben. Wie viele Männer liest man, die einfach nur in ihren Gedanken schwelgen, irgendwo durch die Welt ziehen und schwadronieren? Wenn das eine Frau schreibt, dann ist das banal. Und bei einem Mann ist es irgendwie literarisch hochwertig. Und deswegen glaube ich, wenn man das gelesen hat, wenn die ganze Riege der Entscheiderinnen und Entscheider das Buch gelesen hat von Nicole, dann bin ich mir sicher, werden sie sagen, wir nehmen das in Angriff. Und sie gibt da drin auch ganz tolle Beispiele, welche Bücher man nehmen könnte. Sie vergleicht zum Beispiel Effi Briest von Theodor Fontane mit Gabriele Reuters Buch Aus guter Familie und stellt diese Inhalte der beiden Bücher, die im selben Jahr rausgekommen sind, 1895, stellt die nebeneinander und macht dann diese unterschiedlichen Erzählperspektiven deutlich und zeigt auch, auf welche Weise das eine Buch in den Kanon gekommen ist und das andere nicht. Spannend. Und du gehst da raus und denkst dir, das ist alles unfair, das müssen wir ändern.
Ja, super. Jetzt schicken wir diese Folge ans Schulministerium in Düsseldorf.
Direkt nach Berlin, oder? Ach ja. Wenn, dann nach ganz oben. Nächstes Mal geht's um ein Thema, das auch ein Schulfach ist.
Es geht um Musik.
Ja.
Und dein Buch heißt?
Mein Buch heißt August Blau von Deborah Levy, einer britischen Autorin. Da geht es um eine weltberühmte Konzertpianistin, die als großes Wunderkind gehandelt wird, bis sie in Wien ein ganz wichtiges Konzert vermasselt und die Bühne nach 2:12 verlässt. Und in diesem Buch begleiten wir sie danach dabei, wie sie versucht, ihr Leben neu zu komponieren, kann man sagen, und einen neuen Rhythmus zu finden. Das ist nicht immer total easy zugänglich, sondern auch mal ein bisschen sonderbar und wunderlich und anders. Also ich habe dieses Buch immer so für mich verglichen mit einem guten Song, den man erst so ein bisschen gewöhnungsbedürftig findet und dann irgendwie interessant und später so gut, dass man ihn in Dauerschleife hört.
Ich bin gespannt.
Ja, echt? Also es kann, ich warne dich ein bisschen vor, es ist ein bisschen was anderes und es kann wirklich in diesem Fall mal wieder alles bei dir auslösen. We will see.
Ich bin echt gespannt. So, bei meinem Buch, ach nee, das klappt. Mein Buch heißt Der letzte Satz von Robert Seethaler. Das ist jener, der den Trafikanten geschrieben hat. Und ich mag den Seethaler sehr. Ich glaube, ich habe wann er angefangen hat zu schreiben, vor 20 Jahren. Ich habe alle Bücher von ihm gelesen und der schreibt wirklich so gut. Und in dem Fall geht es um Gustav Mahler. An Deck eines Schiffes mitten im Atlantik sitzt allein und in Decken gehüllt ein Mann und blickt aufs Meer. So beginnt das Buch. Und der Mann ist eben der berühmte Komponist und Dirigent Gustav Mahler. Es ist seine letzte Reise. Er ist todkrank. Er fährt von New York zurück nach Europa und er blickt zurück auf sein Leben und auf die Musik, die er so sehr gemocht hat. Der letzte Satz.
Ich erzähle dir dann auch, was mein Bezug zu Robert Seethaler ist nächstes Mal.
Ja, total spannend. Können wir nicht das nächste Mal gleich machen?
Genau. Nee, das machen wir nicht. In einer Woche sind wir wieder da. In der Zwischenzeit freuen wir uns, wie gesagt, total, wenn ihr für uns klickt.
Unbedingt.
Und für den Podcastpreis abstimmt. Jetzt zum Beispiel, wenn die Folge zu Ende ist, ist ein fantastischer Zeitpunkt, um in die Shownotes zu gucken und auf den Link zu klicken. Und dann machen wir nächste Woche ein bisschen Musik zusammen.
Genau, freue ich mich drauf. Mhm. Oder? Wie immer.
Ich auch. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.